Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, gut und hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Unser Themenzettel ist pickepacke voll. Wir werden uns trotzdem so kurz wie möglich und so lang wie nötig halten. Und wie fast immer in der letzten Zeit sind wir wieder zu dritt. Mit am Start sind heute der David. Gute David.
Gute. Schön, wieder hier zu sein.
Vielen Dank, dass du wieder am Start bist. Wir freuen uns sehr. Und unser Stargast, Dauergast, Host und Ideengeber ist heute auch am Start, der Matthias. Hi, Matthias.
Hi, ihr zwei.
Ja, auf dem Themenzettel haben wir heute stehen unsere medizinische Abteilung, die Ausfälle, die möglichen Konsequenzen daraus, einen Rückblick aufs Gladbach-Spiel und ein Ausblick auf die Reise nach München, wo es dann und wann ja auch mal was zu holen gab in der Vergangenheit für uns. Und ja, die Nachrichten reißen leider nicht ab über die Verletzten in diesen Tagen. Das ist echt ein bisschen bitter in Anbetracht des leicht sportlichen Aufschwungs. Und Matthias, was denkst du, wie siehst du das? Was könnten Gründe sein? Komm mal raus.
Ja, ganz aktuell ist ja wieder jetzt auch noch Knauf gemeldet worden, dass er sich verletzt hat. Irgendwie in eine Bauch-OP, was auch immer das heißen soll. Und auch wieder bis auf unbestimmte Zeit einen Ausfall. Also mir hat es eigentlich schon während dem Gladbach-Spiel gereicht, als Kalimendo auf einmal da lag und behandelt wurde. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ja. Und das rundherum um mich konnte mich einfach nur bestätigen, ja. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe eben was Geiles gelesen, so den Pakt mit dem Teufel für die Stürmerverpflichtung haben wir wohl unterschrieben und das ist jetzt der Dank dafür.
Ja, um vielleicht einmal kurz alle abzuholen oder zu rekapitulieren, ich habe mir eine kleine Liste gemacht von Leuten, die jetzt entweder verletzt sind oder es lange waren oder immer mal wieder. Theat, Christensen, Kalimuendo, Batshuayi, Burkhardt, Knauf, Uzun, Edno Talib und Götze hat uns auch eine ganz schöne Weile gefehlt. Nach dem Tottenham-Spiel war das ja. Das zog sich ja richtig lange. David, wie ist deine Einschätzung zu den vielen Verletzten? Haben wir im medizinischen Staff nicht gut nachgerüstet? Haben wir ein bisschen Pech? Ist es irgendwie von allem etwas?
Ja, wir sind ja hier in der großen Anamneserunde mit Dr. Matthias, Dr. Emanuel und Dr. David. Nein, es ist natürlich eine krasse Nummer. 28 Ausfälle, verletzungsbedingt dieses Jahr schon, las ich. Das ist schon eine krasse Zahl. Erst dachte ich lustigerweise auch bei Knauf, das ist vielleicht so eine OP, die man extra jetzt reingezogen hat, weil das Bayern-Spiel kommt, dann kann er sich ausruhen und kann danach dann wieder angreifen. Aber dann dachte ich mir auch wieder, wie der da gesprintet ist bei seinem Tor, angeblich mit über 34 Stundenkilometer, das machst du auch nicht, wenn du eine Verletzung hast und die dann irgendwie dann doch behandelt wird. Aber ich weiß es nicht, das ist, wer hat das mal immer gesagt, hast du Scheiße am Schuh? Ich glaube vielleicht auch, es ist gerade so, wie es ist. Und ja, vielleicht ist nicht alles optimal in der medizinischen Abteilung oder in der Physio auch, in der Reha besser gesagt. Und muss das, wie es in den vergangenen Jahren war, es gab ja einen Aderlass. Ich weiß jetzt nicht, welchen Einfluss sie hatte auf die Situation, die wir jetzt haben. Aber es ist schon, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere vielleicht nicht gut behandelte oder optimal behandelte dann doch eine Auswirkung auf die Muskulatur hat und die Muskulatur dann vielleicht auch nicht so dann die Stabilität aufweist und man da einfacher umknickt. Ja, ich keine Ahnung, aber ich ist einfach nur traurig und es wird schon so ein bisschen Galgenhumor kommt schon dazu, dass man sich fragt, na mal gucken, wie die Truppe dann am Samstag aussieht, wenn sie in München spielt. Wendler rückt ja immer mehr in den Blickpunkt, habe ich auch mitbekommen. Irgendwann kommt er durch die ganzen Verletzungen vielleicht noch in die Startformation.
Na, also er kann ja Fußball spielen und solange er, glaube ich, so 2, 3 Aufgaben bekommt, wird er das wahrscheinlich auch ganz ordentlich machen, solange er nicht überfrachtet wird mit Aufgaben. Ich betrachte das ein bisschen weniger kritisch in dem Sinne. Ich meine, wir sind ja alle sehr weit weg, aber natürlich darf man die Frage stellen, okay, es gab einen Aderlass im medizinischen Team, der wurde ja mutmaßlich auch 1:1, also personell aufgefangen, was dann fachlich und so weiter da noch so an Nuancen Unterschiede sind, das können wir nicht beurteilen. Und bei gewissen Dingen, glaube ich, hast du ja auch einfach Pech, wenn man sieht, wie Ebno Talib irgendwie aus dem Spiel geht, das ist ja dann nichts, wo du halt sagen kannst, ja gut, der wurde aber vorher schlecht behandelt oder also das Kapital von so einem Verein ist ja nun mal, das sind ja nun mal die Spieler und da kann und will ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da irgendwie so mit einer Laissez-faire-Haltung rangegangen wird oder dass nicht so von Blut bis Urinproben, um Entzündungswerte und so weiter festzustellen, dass da nicht nachgegangen wird. Also, aber es könnte vielleicht auch noch eine andere Ursache haben, Dr. Matthias. Und das, da hast du dich heute in ein Rabbit Hole begeben.
Ja, es ist halt wieder menschlich. Man sucht jetzt nach Gründen für das Unerklärliche. Jetzt kam nochmal das Thema auf Rasen. Haben wir einen Hybridrasen? Das steht sogar gar nicht so ganz fest. Die Bild schreibt, wir haben einen Hybridrasen. Auch der Trainingsrasen wäre aktuell mittlerweile ein Hybridrasen. Wenn man sich dann aber weiter damit beschäftigt, ist es einfach so, dass in der Liga mittlerweile, also von deutschen Anbietern sind die besten Plätze eigentlich in Leverkusen und in Wolfsburg. Die Bayern haben auch einen Hybridrasen. In Darmstadt ist einer, der DFB Campus hat einen, der BVB, St. Pauli, Wolfsburg, Heidenheim. Also mittlerweile einfach Usus, dass es so Rasen gibt. Man kann sich wahrscheinlich Gedanken drüber, es gab immer mal Probleme in Frankfurt mit der Drainage. Das war ein großes Thema. Ganz laienhaft von mir würde ich so sagen, vielleicht ist man jetzt auf eine höhere Verdichtung gegangen oder was auch immer und man hat einen stumpferen Rasen, aber das sind natürlich alles Mutmaßungen. Und das ist wahrscheinlich wieder auch nur ein Puzzleteil zu dem großen Ganzen. Ja. Wie er schon richtig sagt, diese Unfälle, die müssen wir ja komplett ausklammern. Also Ebno Talib, das war sogar in Stuttgart, also da kann der Rasen nicht viel mit zu tun haben. Und trainiert hat er dann auch bei uns nicht. Ja. Die Themen kamen ja auch auf. Hat der Trainer, also kommen wir zum anderen Punkt, hat der Trainer nicht richtig trainiert? Wenn man so die Statistiken auf Bundesliga.de sich anschaut, die Mannschaftswerte, die sind zwar schlechter geworden, also letztes Jahr waren wir da in sehr hohen Ranking, also heißt es in Laufdistanz, in Sprints oder auch intensive Läufe, da waren wir noch weiter oben, als wir es jetzt sind, aber aktuell sind wir da auch über Durchschnitt, also von 8 bis 5. Platz, das sind wir dann eigentlich noch in guten Bilanzen oder in guten Statistiken. Wahrscheinlich ist schon ein Thema, du kannst halt nicht so trainieren, wie du es willst, wenn du europäisch spielst. Aber das hatten wir letztes Jahr auch. Mhm. Also deswegen ist das, finde ich, für mich kein Grund.
Aber mal eine kurze Frage jetzt zu der Rasenthematik noch. Gibt es irgendwelche Zahlen, Statistiken oder irgendetwas, dass diese Hybridrasen verletzungsunanfälliger sind? Oder ist das...
Also es gibt wohl in der NFL gibt es wohl Themen oder Studien darüber, dass das wesentlich mehr Verletzungen auf Kunstrasen gibt, ja. Wobei ich das in der NFL sind es ja, glaube ich, dann komplett Kunstrasen. Das sind halt alles Mutmaßungen, ja. Es gab wohl dann schon, die Themen kamen schon auf, als die Bayern und auch die Kölner hatten wohl mal Probleme mit Verletzungen oder mit einer erhöhten Verletzungsrate nach einer Hybridraseninstallation. Deswegen kommen jetzt wahrscheinlich auch so Themen auf, ja. Aber man sieht ja, dass das Neue ist wahrscheinlich eine Unbekannte und das wird dann wieder herbeigezogen, um sich so Sachen zu erklären, ja.
Mhm. Also wir werden es nicht auflösen können. Wir gehen ja auch nur auf Spurensuche und es wird nicht den einen Grund geben. Ich glaube, da sind wir uns einig, was aber nun mal Fakt ist, dass das die sportliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft ganz schön beeinträchtigt. Und wenn ich jetzt gerade sehe, so Theat Christensen werden Wochen, eher Monate ausfallen. Also gerade da stimmt mich das schon sehr, ich weiß nicht, also das, könnte unseren kleinen Lauf schon gefährden. Zumal beide auch, finde ich, mit einer Formkurve nach oben unterwegs waren. David, wie bewertest du das? Siehst du das auch so oder glaubst du, dass wir das gut abgefangen bekommen?
Also, wenn man sich jetzt am Samstag das Spiel anschaut, wie ein Amanda funktioniert hat, wie auch ein Collins dann zweite Halbzeit reinkam, funktioniert hat. Es ist halt so immer die Gefahr, es kann mal für ein Spiel gut gehen, Gefahr, positive Gefahr, für das Spiel geht es dann gut. Wie sieht es dann im nächsten Spiel aus? Kann diese Form konserviert werden? Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, es geht gegen die Bayern. Das wird eine echte Prüfung. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Taktik ein Riera in das Spiel reingeht. Da sprechen wir ja später noch drüber. Ich weiß nicht. Also irgendwann entwickelt sich vielleicht auch mal so eine Art Trotzreaktion innerhalb einer Mannschaft, so eine Dynamik. Also es kommt wieder eine Verletzung, ja, aber da ist auch ein Trainer gefordert, dass er dann sagt, ich rede euch stark. Wenn es dann so ist, dann ist es so, aber dann müssen andere für die verletzten Spieler eintreten und müssen das wettmachen. Und wir haben einen großen Kader und das ist die Chance für die nächste Reihe, die zweite Reihe. Also ich würde es positiv sehen. Also uns kann ja auch nichts passieren. Also absteigen werden wir nicht. Wir können nur gestärkt aus der Sache rausgehen. Vielleicht, dass die zweite Reihe dann ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt und dadurch noch mehr Kraft reinbringt.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Riera jetzt allen sagt, ja, okay, das ist jetzt so, wir können das nicht ändern, aber ihr seid ja Bundesliga-Profis und ihr müsst keine Angst haben vor einem Auswärtsspiel bei den Bayern, sondern er zieht ja eh viel auf sich und sagt, das sind meine Entscheidungen und solange die Spieler das tun, was ich möchte, werde auch ich immer die Verantwortung dafür übernehmen. Also, und damit der Druck nicht so auf den Spielern lastet. Matthias, findest du das eine gute Herangehensweise? Wie bewertest du jetzt auch die Verletztenlisten bei uns? Siehst du es genauso eher positiv wie David oder?
Also eher positiv,
im weitesten Sinne. Positiv.
Ja. Ich finde es positiv, dass er das so annimmt. Ja, er könnte sich natürlich hier hinstellen und sagen, hier, yo, Leute, mir fehlt eine komplette Mannschaft, was sollen wir denn hier machen? Aber er hat ja noch so viel Feuer, wer weiß, wie das aussieht, wenn er länger hier ist, ja. Aber ja, ich habe vor dem Spiel schon gesagt, das ist natürlich eine Riesenchance für Amanda, weil er jetzt quasi ja durchgedrückt werden muss. Und Ich muss mich ja revidieren. Ich habe ja so über Amanda geschimpft, folgenweise, ja. Gegen Berlin und jetzt, also jetzt noch besser, jetzt hat er ein Riesenspiel gemacht für mich. Also war für mich da eine richtige Bank und wie Neuzugang da hinten, ja. Auch das Aufbauspiel war gut, ja. Natürlich, wenn die Grätsche in die Hose geht, dann reden wir wahrscheinlich wieder anders.
Ging
sie aber nicht, genau. Und er kommt ja jetzt dann, solange er sich nicht verletzt, kommt er jetzt in Spielrhythmus, ja.
Da sind wir ja schon mittendrin im Gladbach-Spiel und der Überleitung zu dem, was wir am Samstag gesehen haben. Und da würde mich einfach mal interessieren, so was ist so der Riera-Effekt? Was habt ihr schon beobachtet? Das war das erste Heimspiel. Man durfte gespannt sein, man war sehr gespannt. David, wie bewertest du die 90 Minuten?
Also für mich war die Wechselaktion Kalimuendo, Dahoud, das war für mich, da hat man gemerkt, wir haben einen neuen Trainer. Also das war so der Moment, wo ich dachte, wow, du erwartest doch für einen Kalimuendo auch einen offensiven Spieler. Und jetzt bringt er einen ballsicheren Spieler eigentlich rein, der seine 80, 90 Ballkontakte pro Spiel hat und Bälle auch verteilt. Ich habe mal eine Statistik gelesen, ich glaube, Dahoud hatte jetzt paar 20 nach seiner Einwechslung bis zum Ende des Spiels. Und er hat natürlich auf dieser falschen 9 da vorne dann plötzlich, einfach war er auch ein überraschender Spieler. Damit hat zum Beispiel auch der gegnerische Trainer nicht gerechnet, dass da plötzlich jetzt eine andere Statik innerhalb der Eintracht dann entsteht. Also ich will einfach nur sagen, Riera hat was Überraschendes getan, was wir in den letzten 2,5 Jahren nicht gesehen haben. Kaum gesehen haben. Es wurde positionsgetreu gewechselt. Es wurde nicht mal plötzlich mit einer Aktion so irgendwas komplett anderes getan, womit man den Gegner verwirrt hat und daraus einen Nutzen ziehen konnte. Zumindest kann ich mich jetzt nichts daran erinnern. Ich möchte jetzt nicht böses Bashing betreiben, aber für mich war da, sag mal so, die letzten Erinnerungen daran nicht so stark, als dass ich jetzt irgendwie sagen würde, an das Spiel kann ich mich erinnern, weil es eine trainerische Taktik, eine super Taktikleistung des Trainers war.
Ja.
Also insofern, dieses Dahut-Thema finde ich schon symptomatisch und hat mich begeistert und ja, fand ich klasse.
Da würde ich dir auch beipflichten wollen, es wäre ja irgendwie so das Naheliegendste gewesen, irgendwie Knauf jetzt in den Sturm, oder? So. Und das wäre so der Dino-Move gewesen. Fand ich cool, dass Riera darauf verzichtet hat. Matthias, was ist dir noch aufgefallen?
Ja, also klar, es waren erst, alle waren überrascht, ja, was passiert jetzt mit dieser Auswechslung? Ja, wer schiebt dann auf diese Position? Und vielleicht war es einfach auch, ich glaube, als Abwehrspieler ist das auch eklig. Du als Verteidiger, du hast einfach gar keinen direkten Gegenspieler mehr, den du verteidigen musst. Und damit ziehst du dann die Kette raus. Und dadurch, dahinter entstehen dann Lücken und da haben wir dann mit unseren schnellen Außen versucht reinzukommen, was dann halt auch funktioniert hat, ja. Ein Ansgar Knauf, so sehr er ja spielerische Mittel hat, braucht halt Platz. Wenn wir den wieder dann als Mittelstürmer da aufgestellt hätten, ja, das ist halt einfach auch nicht sein Spiel. Naja. Dann wäre das wieder so gewesen, wie es vorher immer war.
Ja, genau, wie es halt vorher immer war. Das war auch so ein bisschen auch Prinzip Hoffnung, fand ich. Und dass jetzt auch mal ein Knauf mit seiner Power, also Mentalität hat er ja, Mentalitätsspieler ist er ja, einfach diesem Spiel dann nochmal so einen Stempel aufdrücken kann, weil er jetzt auf eine müde Gladbacher Mannschaft trifft. Ist halt auch nochmal anders, wie als wenn er sich jetzt schon 70, 75 Minuten da irgendwie einen abläuft und abrackert und irgendwie so ein bisschen allein auf weiter Flur steht. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja auch Bahoya, zwei Vorlagen.
Ja, stark, war echt stark. Aber was Matthias schon sagte, durch den Platz, den die dann hatten, großartig, konnten die natürlich ganz anders ihre Stärken ausspielen. Ich meine, das 1-0, ich musste mich so aufregen, am Sonntag Doppelpass Zusammenfassung von Effenberg gesehen, als er sagte, die Eintracht es wären immer Einzelaktionen gewesen, die Tore, die entstanden sind. Da dachte ich mir, hast du das 1-0 überhaupt gesehen? Das war ein hervorragend ausgespielter Einwurf, dann zwei über viele Ballstaffetten.
Ja.
Genau, und dann gab es dieses fast schon Doppelpassartige zwischen Bahoya und es war ein Doppelpass zwischen Bahoya und Braun und wunderbar abgeschlossen. Also das hat nichts mit einer Einzelleistung zu tun. Toll. Also wenn das der Effekt ist, dass zum Beispiel jetzt die jungen Spieler auch noch ein anderes Selbstbewusstsein bekommen, am Juni,
toll. Ist
unfassbar. Ja, also schön zu sehen, einfach toll zu sehen und macht auch vergessen, dass wir, ja, vielleicht ist das nochmal, um wieder zurückzukommen auf den Verletzungseffekt, vielleicht ist das auch das Positive daraus, weil wir dürfen ja einzig vergessen, die verletzten Spieler brauchen ja auch eine Zeit, bis sie wieder zu ihrer Form finden und zu sehen, dass dann junge Spieler da in diese Rolle schlüpfen können und sie vertreten können und sozusagen dann auch danach dann jederzeit gebracht werden können und dann Akzente setzen, großartig, ja, echt schön.
Ich finde, das war auch so ein bisschen so dieses Quäntchen Glück, was wir auch irgendwie uns vielleicht auch verdient haben, dass das ja noch so leicht abgefälscht ist, aber dann genau da reinfällt. Irgendwie hat mich total gefreut für den Jungen und ja, das war echt.
Hattet ihr denn nicht das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es euch ging, mal abgesehen davon, dass ich 3-0 getippt hatte, dass die wieder das Spiel nie verlieren konnten? Also für mich, also ich fand, ich weiß nicht, es war auch schon, Gladbach hat zwar wahnsinnig viele Schüsse abgegeben, aber wie viel sind denn letztlich auf dem Tor gelandet? Wie die Abwehr auch hinten gestanden hat, was da weggeblockt wurde. Klar, hat auch ein bisschen was mit dem Unvermögen der Gladbacher an dem Tag zu tun gehabt, aber gleichzeitig, ich möchte die Verteidigung nicht kleinreden. Und im Gegensatz zu uns, ich fand uns ich fand uns einfach gut. Es hat wieder Spaß gemacht zu gucken. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wir können dieses Spiel nicht verlieren. Es geht gar nicht.
Matthias?
Ich muss sagen, ich habe mir, also wir müssen ja auch was Negatives hier sagen. kurz nach Anfang der zweiten Halbzeit, da haben wir schon, da hat mir gefehlt, dieser Ballbesitz, den wir so gut in Berlin ausgeführt haben, der hat mir dann gefehlt, weil dann haben wir den Gladbachern zu lange den oder zu viel den Ball überlassen und da hatten die dann schon so eine Drangphase, ja. Wie ihr schon richtig sagt, da kam dann nichts wirklich aufs Tor. Aber das hat mir nicht gefallen. Das muss man besser machen, finde ich. Ja, gerade dann mit so einem massiven Mittelfeld musst du dann den Ball besser bei dir behaupten. Und, aber ja, es hat alles funktioniert. Selbst der letzte Ball, den Santos dann einfach, bei allen Spielen vorher wäre dieser Ball halt unterkante rein und wäre trotzdem im Tor gewesen. Und auf einmal hätten alle nochmal gezittert, ja.
Er war ja auch jemand, der noch in der Pressekonferenz, das war vor dem Spiel, ne, glaube ich, oder war es danach, erwähnt wurde von Riera, als er sagte, ich werde ihn weiterhin dazu motivieren, mutig zu sein, rauszugehen.
Der hat ja einen Kicker gesagt jetzt, oder zumindest las ich es im Kicker und ich fand das, es war insofern schön, weil er ja auch noch gesagt hatte, und wenn er dann einen Fehler macht, dann ist das meine Verantwortung, sagte Riera. Also das, was du vorhin auch schon sagtest, Emanuel, dieses Starkreden, diesen Druck von den Spielern runternehmen, das ist schon Bombe. Also ist wirklich klasse.
Also das war in der PK vor dem Spiel sogar und dann hat er einfach gesagt, der hat die Attribute, er ist mutig, er will den Ball, er macht was. So, ja, das hat man, er hat Tempo. Ja, er ist 2 Meter groß. So, dass diese Attribute hat er dann so auferzählt, als ob das so diese extra FIFA-Skills wären mit Sternchen. das
war dann der Leistung eurer Meinung nach anzusehen, dass Kawa Santos mit einem anderen Kreuz ins Spiel gegangen ist?
Oder gab es dann wieder ich glaube, das ist einfach wieder auch dann ein Zusammenspiel. Der kriegt halt auch nicht jede Murmel hinten mehr hingefeuert, sobald ein Verteidiger mal unter Druck ist. Es läuft, also das ist mir auch aufgefallen. Es wurden keine unnötigen Bälle wieder nach hinten gespielt, so wie das teilweise. Ich habe die Spiele davor teilweise ja in den Sitz gebissen, ja. Mhm. Wobei vor mir ist immer sogar eine Metallstange.
Trotzdem hat die jetzt Abdrücke.
Nein, das hat er halt rausgenommen. Also das heißt, umso weniger er natürlich auch mit dem Ball am Fuß beschäftigt wird, umso weniger kann er da auch in Schwulitäten kommen, ja.
Bei einmal hat er wieder einen ausgetanzt hinten, ne?
Ja, also ich habe meinen Nachbarn dann gesagt, der dann schon ein paar Jahre älter als ich ist, dann, dass er wahrscheinlich auch nie Blutdruck senkende Medikamente für sein Leben brauche.
Nein, aber das ist Schritt für Schritt. Also ich finde, ist ja, wie alt ist der?
22.
Ja. Und dafür hat er schon ganz schön viele Hochs und vor allem ganz schön viele Tiefs erlebt. Wenn er vielleicht jetzt mit Riera auf den richtigen Trainer trifft, der ihn stark macht, kann das vielleicht wirklich ein guter Torhüter werden, von dem wir sagen, wow, der macht einem Stürmer Angst, wenn er auf ihn zuläuft.
Ja. Also ich würde sagen, er ist ja schon gut, aber er muss halt diese Qualität einfach konstant abrufen und dann stehen ihm alle Türen offen. So. Wirklich, Potenzial ist ja wirklich ohne Ende da. Wie hält er denn noch seinen Kasten in München sauber? Oder?
Boah, da brauchen wir einen Nikolov-Effekt.
Das Highlight-Video gibt's noch auf YouTube verpixelt. Über das glorreiche 0:0.
Wie viele Schüsse hat er da gehalten? Ich weiß nicht, 20, 30? Wie so ein Eishockey-Torhüter.
Ja.
Unfassbar. Ja. Ja, wird schwer. Also, ich bin auch hin und her gerissen. Also, ich meine, ich glaube, man kann nur gewinnen in München, aber eine 6-7-0-Klatsche willst du ja auch nicht abholen. Und momentan hängt das ja ein bisschen von Bayern auch ab, wie viel Gas die geben. Jetzt haben sie unter der Woche kein Spiel gehabt, aber nächste Woche ist dann, also die darauffolgende Woche ist ja dann Champions League für sie. Nee, ist nichts. Nee, ist auch gar nichts. Ne? Also die haben sozusagen frei. Das ist ja nur Champions League Quali. Also die Zwischenrunde.
Das ist jetzt natürlich nicht so geil für uns, dass sie keine Reisen haben, sondern mal so richtig durchatmen können.
Aber vielleicht ist es auch wieder gut für uns, weil das sie aus dem Rhythmus bringt und aber alles hypothetisch. Also
eine Klatsche, alles, also Worst Case ist eine Klatsche, das will keiner. Wenn man da 2-0 mit Anstand verliert, könnte man, glaube ich, damit leben und ein Punkt oder noch mehr wäre Bonus.
Ja, ich glaube, du musst so lang wie möglich die Null halten. In dem Moment, wo du das erste Gegentor fängst und dann ein bisschen aufmachst, die Bayern sind da so abgezockt. Also es ist bemerkenswert, was Kompany da aus der Mannschaft da gemacht hat. Das ist schon, wenn die wollen, und die haben die richtigen Neuzugänge geholt. Es passt bei denen eigentlich alles. Ja.
Matthias, wie siehst du denn unsere Chancen in München?
Ja, eigentlich nicht besser als auch sonst. Nee, aktuell sind die Bayern ja so konstant, ja. Die haben dann mal einen Ausrutscher gegen Augsburg. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ja. Also irgendwie kann sowas passieren. Aber natürlich, unser Spielermaterial ist dann halt, gerade ein Knauf wäre eigentlich wie gemacht für so ein Spiel, ja. Dann hinten tief stehen und dann auf Konter gehen. Ich weiß nicht, ob jetzt, wenn Kalimendo noch ausfällt, ob für Burkhardt das erste gute Spiel ist, das würde ich bezweifeln. Auch ein Ebnu Talib wäre geil für so ein Spiel, ja.
Mhm.
Und dann hinten musst du jetzt auch neu sortieren. Das heißt, ob jetzt Collins direkt rein, ich denke mal, Collins wird für Christensen dann auflaufen. Obwohl ich, also auch eines der wenigen geilen Sachen, ich freue mich auf Elias Baum. Also ich habe echt Bock, dass wir ihn mal sehen.
Ja.
Ob das jetzt natürlich ein Bayern-Spiel sein muss oder sein wird, das werden wir sehen. Für ein paar Minuten bestimmt. Ja. Heulund kommt zurück. Was ich noch interessant finde, dass Skiri so absolut nicht an Startformationen jetzt scheinbar geknabbert hat, ist ja auch deine Aussage vom neuen Coach, will ich mal sagen. Also da wird sie auf jeden Fall Veränderungen geben.
Vielleicht stellt er ihn ja in den Sturm, wer weiß. Als
falsche Elf.
Ja, einfach hohe Bälle und dann macht er die da sicher. Was soll passieren?
Schon schöne Geschichte. Habt ihr den Anstoß von uns gesehen?
Ich war
auch sehr geil. Also Amanda und Koch standen an der Mittellinie und sind dann erstmal losgelaufen. Und wir haben den Anstoß ausgeführt und dann einen langen Ball nach vorne. Und ich glaube, Amanda hat den Ball auch bekommen und hat ihn halt weitergeleitet, aber dann war der Torhüter da. Aber also, so kannst du auch direkt ein Spiel starten, ja. Einmal lang auf die zwei kopfballstärksten Spieler ablegen.
Ja, aber da erinnert es mich sowieso an das Hinspiel, als die Bayern in Frankfurt gespielt haben, haben sie ja in der ersten Minute schon das 1-0 gemacht durch den Anstoß. Da waren sie nämlich alle versetzt auf der rechten Seite, auf der sozusagen Trainerseite, Trainerbänke-Seite und sind mit der ganzen Kohorte da nach vorne gerannt und kam natürlich auch ein langer Ball und dann irgendwie die Situation, Flanke rein, Tor. Also das sind halt so geniale Sachen, wo ich mir denke, ey, es muss doch mal im Fußball auch möglich sein, mal ein bisschen kreativer zu sein, mal was Überraschendes zu machen, irgendwie. Also, ja, wird viel zu wenig gemacht.
Das ist ja jetzt auch keine, also das ist ja nicht keine Idee, die einem nicht einfallen kann, sage ich mal, ja.
Genau.
Ja, also das sind kleine Dinge, auch wieder mein beliebtes Thema Einwürfe. Ist euch das aufgefallen?
Ja.
Wir werfen die Bälle jetzt immer in die Dynamik. Also das heißt, ein Mitspieler in den Lauf.
Genau.
Wir haben meistens sehr lange gewartet, bis wir den Einwurf ausgeführt haben, aber wir haben halt gewartet, bis diese Situation sich öffnet. Und nicht wie in der Zielklasse, ach, ich schmeiße eine Linie lang und mal gucken, wer ihn bekommt. Wie es vorher immer war, ja. Und das fand ich auch, es wurde teilweise sogar dann direkt gefährlich. Und wenn er dann auch lang geschlagen wurde, ja. Wer erinnert sich noch an Spiele davor, dass wir teilweise Einwurf in der gegnerischen Hälfte hatten und auf einmal hat es hinten gebrannt, ja.
Wir haben ja auch mal einen Einwurf ins Ausgeworfen und dann hat Dortmund das 3-3 gemacht. Keine Grüße an Andy Collins. Aber Das kann, ja, es ist doch super, eigentlich dieser Trainereffekt auch irgendwie, es weht ein anderer Wind, da ist eine andere Persönlichkeit und er verändert auch sichtbar Dinge in den Abläufen im Spiel. Und ja, ich hoffe, glaube auch daran, dass das kein Effekt ist, der dann wie bei einem Feuerwehrmann dann irgendwie nur für 5, 6 Spiele reichen wird oder so, sondern da steht schon jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, der eine super Profikarriere hinter sich hat, vor einer Mannschaft und weiß, warum er was tut und warum er es wie verändert.
Ja, also ich glaube nicht, also ich kann mir vorstellen, dass bei Top Müller halt auch in der Kabine die Ansprache sehr sich der Vorangegangenen ähnelte. Also dass da keine Variationen, keine großen Varianten irgendwie drin waren. Und das kann man sich bei Riera eigentlich gar nicht vorstellen. Also da allein schon, ich könnte mir vorstellen, dass der Durst der Spieler da ist, da auch diese Ansagen zu hören und die Ansprachen zu hören und das ist jetzt frisch, das ist neu und das motiviert. Und man sieht ja auch, wie er, also ich meine, das hat Topmüller auch gemacht, dass er sich einzelne Spieler genommen hat. Aber das ist schon dieses sich, wie gesagt, dieses vor sich stell vor die Spieler stellen, sie stark reden, Druck von ihnen nehmen und ja, scheint ihnen auch ein bisschen mehr Spaß zu vermitteln, wenn wieder mehr nach vorne gespielt wird als nach hinten.
Also grundsätzlich sind die Pressekonferenzen auch sehr zu empfehlen mit ihm. Also was auch geil war, ist, vor dem Spiel hat er dann gemeint, kannst du ein Spiel nicht ja, fair gewinnen, dann gewinnst dreckig. Ja, so, also du
Sehr
musst
geil.
immer, na, wegen unterschiedlichen Dingen haben die PKs Unterhaltungswert, sagen wir es mal so.
Ja,
Ja,
schön,
dann.
dass wir wieder so einen Trainer haben. Finde ich gut.
Dann dürfen wir ja gespannt sein, wie die PK vor dem Bayern-Spiel ausfällt. Also wirklich gespannt sein, wie er da auftritt. Und ja, habt ihr sonst noch was auf der Eintracht-Seele, das wir jetzt besprechen sollten? Ansonsten hätten wir hier
Tipps.
eine gute halbe Stunde gemacht und, glaube ich, das Wichtigste besprochen.
Die Tipps brauchen wir jetzt.
Ach, die Tipps. Also, ich sage ein tapferes 3-1 für Bayern. Aber ein gutes Spiel von uns.
Matthias?
Ich tippe ja nie gegen die, also
Kann
1-1.
ich auch nicht. 1-1 hast du? Okay. Da muss ich ja für uns tippen, aber ich kann auch nicht gegen uns tippen. Aber, ich mache wenigstens 0-0.
Die Null muss stehen.
Die
Die
Null muss
Null muss
stehen.
stehen. Aber ein 1-1 würden wir ja auch nehmen. So ist es nicht. Top. Dann haben wir drei Tipps. Ich hoffe, eure gehen auf und würde sagen,
Schön.
wir machen den Deckel drauf auf diese Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ist doch rund geworden und wir freuen uns aufs Münchenspiel. Wir haben nichts zu verlieren. In diesem Sinne,
Ja.
danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche spätestens wieder.
Bis dann. Forza SG.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.